Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kulturmatinee mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Windhorst, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo. Ihr hört uns das letzte Mal vor unserer längeren Pause und das bedeutet, dass ich jetzt wieder einiges erklären muss. Denn für die Menschen bei Kiel FM und im Internet heißt das schlicht und ergreifend, dass wir 3 Wochen keine Sendung veröffentlichen. Für die Menschen von Westküste FM heißt das, dass ihr 3 Wochen lang ältere Sendungen bekommt. Also schlicht und ergreifend Aufnahmen von, weiß ich nicht, von vor einem Jahr oder irgendwelche Special-Sendungen aus dem Dezember. Die werdet ihr dann nochmal hören oder beziehungsweise das erste Mal hören. Und wir hören uns dann neu, also aktuell, dann auch in 3 Wochen wieder. Aber ihr bekommt dann statt einer Pause ältere Sendungen. Da unterscheiden sich Kiel FM, Westküste FM und das Internet mal wieder komplett voneinander. Es ist alles nicht so einfach. Was einfach ist, ist wie immer gelesen, jedenfalls die Ansage dazu, zusammen mit unseren Freunden vom Bücherstadt-Kurier. Und diesmal haben wir gelesen Kronos Cube von Thekla Krauseneck. Und die wurde 1987 in Berlin geboren und sie ist passionierte Gamerin, das wird noch wichtig sein im Rahmen des Romans, den wir heute besprechen. Sie arbeitet seit vielen Jahren als freie Journalistin für die Süddeutsche Zeitung und studiert in München Ethnologie und Philosophie. Kronos Cube ist der Debütroman der Autorin. Der Roman ist laut Verlag das Ergebnis ihres lebenslangen Schreibprozesses in Buchform. Außerdem betreibt sie einen Blog namens Wintermoon und baut Chilis an, was ich sehr spannend finde. Getwittert wird natürlich auch, und zwar als @Wintermoon. Haben wir natürlich in den Shownotes auch alles verlinkt. Bist du schon mal gestorben? Eine Frage, die die meisten Menschen wahrscheinlich zumindest mal mit Stirnrunzeln beantworten würden. Aber genau mit dieser Frage wird Zack, einer der Hauptprotagonisten dieses Romans, mit dieser Frage wird er in der virtuellen Welt des Kronos Cube empfangen. Der Roman spielt im Jahr 2013. Es herrscht eine Diktatur in der Republik Europa. Geheimdienste überwachen mit Hilfe von Drohnen das gesamte öffentliche Leben. Menschen ohne Perspektive wohnen in riesigen Wohnblöcken. Es handelt sich bei Kronos Cube um ein Spiel, was Erfahrungen vermittelt, die sich genauso anfühlen wie das echte Leben, also so Virtual Reality, könnte man sagen. Und das ist halt ein, ja, Eskapismus, könnte man sagen, für Verzweifelte, aber auch für Spaßsüchtige. Es ist aber vor allem auch letzter Hort freier Meinungsäußerung und Brutstätte des Widerstandes. Aber unser Zack sollte nicht zum Spielen kommen, denn sein Freund Lachlan wurde entführt. Und nur in der Welt der Titanmäuse, Laubwichte und Wurzelnarren kann er die Software finden, die der Erpresser von ihm verlangt. Leider hat Zack keine Ahnung, wie eine Software aussieht in einer Welt, wo sich Dinge in taschentaugliche Karten verwandeln lassen, wenn man sie bloß anschnipst. Dass die beiden Freunde Zack und Lachlan mit dieser Situation so unterschiedlich umgehen, bringt die Beziehung dieser beiden Freunde an ihre Grenzen. Und obwohl Zack seine Zukunft aufs Spiel setzt, sich durch die Welt des Kronos Cube schießt und den realen EU-Geheimdienst auf Abstand hält, kann er Lachlan nicht vor sich selbst schützen. Frau Windhorst.
Das klingt alles schon sehr spannend und das ist es interessanterweise auch. Wir haben hier eine, finde ich, relativ glaubhafte gesellschaftliche Dystopie. Also 2030 mit Drohnenüberwachungsstaat und europäischer Diktatur. Kann man sich im schlimmsten Falle durchaus vorstellen, dass das so kommen mag? Oder in eine ähnliche Richtung verläuft. Das sind durchaus wichtige Themen von heute. Auch Virtual Reality ist ein riesiges Thema, nicht nur bei den Gamern. Und du hast schon den Eskapismus angesprochen. Der ist natürlich ganz groß, je schlimmer es da draußen zugeht und vor allem auch je schlimmer sich das Ganze auf die Lebenswelt der einzelne Menschen auswirkt. Ob das nun in Europa so stattfinden muss, werden wir dann 2030 erleben. Aber auch, dass Games als Parallelwelt für politische und soziale Bewegungen fungieren können, erleben wir schon lange genug. Und selbst wenn man das, selbst wenn man die Spiele dafür nicht hernehmen will, ist doch das Internet irgendwie, fand ich auch als Parallele ganz gut herzuhalten. So eine Parallelwelt, in der sich Menschen zusammenschließen und Ideen austauschen, die vielleicht da draußen nicht mehr gewünscht sind oder zum Teil tatsächlich zu Verfolgung führen. Also insofern eine sehr glaubhafte Dystopie, habe ich gerne gelesen, und die Welt von Chronos Cube ist sehr bunt und greifbar. Das hat mir sehr gefallen. Auch die Figuren sehr nachvollziehbar. Man weiß meistens, warum sie etwas tun. Man kann irgendwie verstehen, was sie bewegt. Am schwersten fiel mir das vielleicht eher noch bei Lockton, weil er als reicher Junge, ich habe mich oft gefragt, was ihn eigentlich dazu treibt, gewisse Risiken einzugehen. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was oder in dieser Form, was mit seiner Hintergrundgeschichte so gut zusammenpasst, hätte ich mir noch ein bisschen mehr Ausschmückung gewünscht, um das nachvollziehbar zu halten. Andererseits ist er vielleicht auch einfach am weitesten weg. Ich konnte mich vielleicht einfach nicht so gut mit ihm identifizieren. Das hat man ja immer mal mit Figuren in Büchern. Ansonsten habe ich das sehr gerne gelesen, auch die Nebenfiguren zum Teil sehr spannend geschrieben, insgesamt gut geschrieben, aber, und da kommt jetzt vielleicht auch mein Berufsrisiko ins Spiel, ich fand, das Ganze hätte nochmal ein, zwei Durchgänge von einem guten Lektorat gebraucht oder von jemandem mit einem anderen Augenpaar vielleicht, der sich sehr viel Mühe macht, das Ganze nochmal glatt zu ziehen, weil hier und da hatte ich das Gefühl, da muss ich dann wieder an Spiele denken. Hier und da, es gab ein paar lange Ladebalken sozusagen, da so ein paar Längen im Buch, es gab ein paar Stolperer und Grafikfehler, man könnte sagen, es hat gelaggt. Also da hätte ich mir gewünscht, dass jemand das so quasi auf Rhythmus nochmal liest und irgendwie so ein paar Längen beseitigt und an anderer Stelle hier und da noch ein bisschen was besser erklärt. An irgendeiner Stelle hatte ich auch, das habe ich leider nicht notiert, das Gefühl, das hatte ich schon mal gelesen, aber ich habe nicht wieder gefunden, wo. Also es könnte sein, falls es nicht ein schlichtes Déjà-vu war, dass da einfach ein kleiner sachlicher Fehler mit reingerutscht ist. Aber das passiert. Es handelt sich ja auch um einen relativ kleinen Verlag, einen leidenschaftlichen Verlag sozusagen. Und da kann man das durchaus durchgehen lassen, vor allem wenn die erzählte Welt und die erzählten Figuren so toll gezeichnet sind und so nahbar werden. Das hat mir sehr gefallen. Man hat wirklich als Leser das Bedürfnis, nicht unbedingt nach der Außenwelt, aber nach Chronos würde ich schon irgendwie gerne mal hingehen. Da hat man schon Lust, vor allem auch dieses ganze Klassensystem und die vielen bunten Dinge, die man da zu entdecken hat. Vielleicht macht das ja mal irgendwann, könnte man nochmal ein Fanprojekt machen oder so und das entwickeln. Macht auf jeden Fall Spaß zu lesen und ich kann das Ganze als schöngeistige Literatur eigentlich nur empfehlen.
Ja, ich hatte am Anfang tatsächlich echt ein paar Schwierigkeiten, denn es kommen ein paar Sachen zusammen, die ich eigentlich nicht mag. Dystopie, so ein bisschen ja Fantasy-lesk mit diesen ganzen wurzelnarren Laubwichten und dieses Ganze.
Das stimmt, ja.
Dann auch noch so eine leichte Science-Fiction-Geschichte, weil sie am Jahr 2030 spielt, okay. Und dann bin ich auch überhaupt kein Gamer. Das kommt ja auch noch dazu. Das sind alles so Sachen und überhaupt auch so Felder, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Da habe ich dann am Anfang so gedacht, ach ja, und dann habe ich am Anfang auch gedacht, ach ja, jetzt geht das wieder los, jetzt werden wir alle wieder überwacht. Das kennen wir alles schon, das hat George Orwell ja auch schon lange, 1984 und so, ist klar. Die Autorin hat mich dann eines Besseren belehrt, zum Teil, zum großen Teil, denn die Geschichte ist gut geschrieben. Das erstmal so vorweg. Es ist so geschrieben, dass man es gerne liest. Man möchte wissen, was mit den Figuren ist, man möchte wissen, wie es weitergeht, man hat Lust zu erfahren. Überhaupt fand ich die Freundschaft der beiden zwischen Lachlan und Zack sehr schön. Das fand ich alles ganz gut, gebe dir aber recht, dass man an einigen Stellen merkt, dass es sich um einen kleinen Verlag handelt. Das ist der Lies mich Verlag aus Leipzig, damit wir den auch mal genannt haben. Da merkt man schon, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz, wie du schon sagtest, gerade gezogen ist. Ich musste manchmal schon mich schütteln, so im Sinne von, huch, was jetzt? Was ist denn nu? So, man stolpert dann so manchmal. Das ist dann schon passiert. Das ist aber nicht schlimm. Das ist trotzdem ist das ein schönes Buch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht sogar, weil du sagtest glatt ziehen, weil es, du sagtest Ladebalken, genau, das war das. Das war eine schöne, ein schöner Vergleich in diesem Zusammenhang. Das passt ganz gut, dieses Bild. Vielleicht wäre das Buch noch besser gewesen, wenn man, ich weiß nicht, bei mir auf dem E-Book-Reader waren es, glaube ich, 350 Seiten, ist das richtig, glaube ich?
Ja.
Oder so um den Dreh. Vielleicht so 50 bis 70 Seiten weniger.
Mhm.
Vielleicht.
Ja, dem Bauchgefühl nach würde ich auch sagen.
Das wäre vielleicht dann ideal gewesen. Dann wäre das Buch perfekt gewesen. So, es ist ein, für mich ein Läuft.
Ja, muss ich auch auf Läuft zurückgreifen? Ja, schon. Es ist ein, also inhaltlich, nach Schulnoten, inhaltlich 1 vorm 3 ergibt eine 2. Das ist ein schnelles Läuft.
Ja.
Es joggt.
Ja, doch. Ja, es joggt, genau. An sich finde ich das schon mal sehr spannend, dass es einer Autorin gelingt, mich für Dinge zu begeistern, von denen ich normalerweise A, keine Ahnung habe und B, normalerweise auch sehr müde abwinke. Das ist doch eigentlich schon mal ziemlich viel. Das schafft auch nicht jedes Buch. Also insofern bin ich an sich mit dem Buch sehr einverstanden und sehr glücklich, auch wenn es hier und da ein bisschen Längen hat und wenn es manchmal so ein bisschen ruckelt. Ne? So, und um in dieser Spielesprache zu bleiben, das ist nicht immer so, es fließt nicht immer so, es ruckelt manchmal. Manchmal ist der Rechner ein bisschen langsam und dann die Grafikkarte ist nicht groß genug vielleicht.
Genau.
Richtig. Um bei diesem Bild zu bleiben einfach. Also manchmal ruckelt es ein bisschen, aber es ist fantastisch gemacht an sich. Das Thema ist, wie du schon richtig, Inhalt 1. Schon. Die Idee ist toll.
Mhm.
Und es ist ein modernes Buch. Das ist auch wichtig. Also man kann dieses Buch wirklich empfehlen. Ein Läuft von Frau Windhorst und ein Läuft von mir für Cronus Cube, erschienen im Lies mich Verlag in Leipzig von Thekla Krauseneck. Gehört haben wir Nels Klein, Current Constellations. Ja, in diesem Fall ist er unterwegs als The Nels Klein Four und das hat natürlich auch einen Grund. Es sind 4 Menschen, darauf kommen wir gleich. Er wurde 1956 in Los Angeles geboren. Er ist Gitarrist des Modern Creative Jazz. Er absolvierte an der University Senior High School in Los Angeles seinen Abschluss. Er gründete zunächst einmal sein eigenes am Fusion Jazz orientiertes Trio, nämlich The Nels Klein Singers, gibt es auch heute noch. Er war häufig Teil von Duo-Projekten, zum Beispiel mit Thurston Moore oder Elliot Sharp. Weiterhin arbeitete er mit Charlie Hayden, Wadada Leo Smith, Tim Byrne, Stacey Rowles, Jessica Lurie, Stuart Liebig oder auch mit Mike Watt oder William Nelson zusammen. Auf Greg Bandians Album In Stellar Space Revisited übertrug er den Part von John Coltrane auf die Gitarre. Finde ich schon mal sehr bemerkenswert, mal wieder. Im Akustikgitarrtrio mit Jim McAuley und Rod Poole beschäftigte er sich mit mikrotonaler Improvisation. Nebenberuflich ist Nels Klein auch noch der Gitarrist einer gewissen Band namens Wilco. 2013 nahm er dann gemeinsam mit Medeski, Martin and Wood die sogenannten Woodstock Sessions Volume 2 auf. Wolf Kampmann bezeichnet Klein als einen der wenigen stilprägenden Jazzgitarristen des amerikanischen Westens, der amerikanischen Westküste. Nels Klein gilt als einer der Gitarristen, der Top-Jazzgitarristen der Gegenwart. Er ist einer der prägenden Gitarristen der letzten 20 Jahre und davon gibt es nicht so viele. Er hat mit Julian Like das Album Room rausgebracht und das war von der Kritik sehr gut angenommen. Und so überlegten die beiden sich, was passiert eigentlich, wenn wir nicht als Duett auftreten, sondern wenn wir noch so ein bisschen so eine Rhythmus-Section fügen. Und so haben sie dann einen Bassisten, nämlich Scott Colley, und den Schlagzeuger Tom Rainey ins Studio gebeten. Currents and Constellations ist das zweite Album, was im Blue Note Label erscheint. Oder erschienen ist. Blue Note, für die, die es nicht wissen, ist das Jazz-Label. Wer da aufnimmt, der hat es geschafft. So, und es ist also das zweite Album. Er schrieb 7 von den 8 Stücken auf diesem Album und laut Nils Klein bestand der Sinn dieser Zusammenstellung nicht darin, so wahnsinnig tolle Gitarrensoli zu spielen, von den beiden eben, sondern einen organischen Ensemble-Sound herzustellen, sei es durch kollektive Improvisationen oder durch präzise Annäherung an kontemplativere Stücke. Im Mittelpunkt dieses Albums steht der Austausch von Ideen, egal ob harmonisch oder dissonant. Das Album meandert zwischen Rock, Bebop, Postbop und Avantgarde Jazz. Ja, Frau Windhorst.
Der Austausch von Ideen, egal ob harmonisch oder dissonant, genau das beschreibt so sehr, was auf diesem Album passiert. Nur es wird ganz schön anspruchsvoll dabei. Diese Ideen sind nicht sehr simpel. Auf Currents Constellations geht es, also es ist Jazz. Es ist Jazz, Jazz, Jazz. Es gibt rockige Jazzstücke, swingige Jazzstücke, jazzige Jazzstücke und auch experimentellere Jazzstücke. Von daher, wer kein Jazz mag, darf jetzt weiterschalten. Und es sind ja größtenteils seine eigenen Songs. Die habe ich sehr gerne gehört. Naja, und das Album, es kann echt viel. Es singt, dudelt, es ist mal schief und krumm, es ist mutig, es ist, ja, wie schon gesagt, harmonisch, manchmal sehr dissonant und es entwickelt über das ganze Album hinweg so einen ganz eigenen, eigentümlichen Rhythmus. Das fand ich richtig spannend. Es ist auch was ganz Besonderes, wie die Musiker so zusammenspielen, sich wieder voneinander trennen und improvisieren und dann wieder wie so magnetisch zusammen zu ploppen. Das ist richtig spannend. Ich meine, man kennt es aus dem Jazz, dass zwischendurch improvisiert wird und dann findet man sich wieder zusammen für den Song. Aber das ist hier so merkwürdig auf Schienen gezogen. Das funktioniert unheimlich gut und ist so wiedererkennbar. Ich fand das faszinierend zu hören. Und es ist insofern spannend, wie es auch das Gegenteil von entspannend ist, weil das hört man nicht, wenn man irgendwie im Sessel liegt und mit einem Glas Wein, so gar nicht, sondern da muss man schon wirklich hinhören, das wird wirklich anspruchsvoll. Also wer keinen blassen Schimmer hat von Musik oder von Jazz, ob nun theoretisch oder durch Hörgewohnheiten, der steht hier vor einer Wand voller akustischer Hieroglyphen, muss man dazu sagen. Also ich glaube, wer sich nicht öfter mal durch Jazz hört, und da ein bisschen Ahnung hat, der hat hier absolut keine Ahnung, was die Leute da tun und was das für komische Töne sind. Das ist das positiv gemeinte Äquivalent eines französischen Autorenfilms. absolut nichts für Anfänger, würde ich sagen. Deswegen muss ich aber auch sagen, läuft, rennt, fliegt, ich habe keine Ahnung, denn die Hälfte der Hieroglyphen, hatte ich das Gefühl, habe ich selbst nicht verstanden. Mir schwirrt auch noch ein bisschen der Kopf vom Zuhören. Aber das heißt dann wohl, dass es rennt, weil es mich so sehr fasziniert hat, dass ich jetzt wie so ein Reh im Scheinwerferlicht stehe und denke, was? Was? Aber es war gut, es hat Spaß gemacht. Es regt dazu an, sich mehr damit zu beschäftigen und noch viel mehr dabei rauszuhören.
Ich finde es ja faszinierend, wie man als Gitarrist einer Band namens Wilco so eine unfassbare Wichtigkeit außerhalb dieser wichtigen Band entwickelt. Und also, wie man so ein wichtiger Gitarrist ist, also so ein toller Gitarrist und so voller Ideen ist. Nils Klein bringt ja jedes Jahr mindestens ein Album raus mit seinen ganzen unterschiedlichen Projekten, die er hat. Da ist Wilco noch nicht mal mit drin. Wann er mit den jeweiligen Sachen auf Tournee geht, ist mir ein völliges Rätsel. Also das beim Jazz meinetwegen wird er wahrscheinlich irgendwelche Festivals besuchen, denke ich mal. Aber er hat ja auch einen Namen. Die Leute wissen ja, wer das ist. Ich frage mich immer, was passiert eigentlich, wenn ein Wilco-Fan das erste Mal in einem Nils Klein-Konzert landet und sich denkt, ach du lieber Gott. Das ist vielleicht auch das, was bei diesem Album passiert. Wenn jemand gerade irgendwie Star Wars gehört hat oder das Album danach, wie hieß das denn nochmal? Wilco's Schmilko. Und dann hört er The Nils Klein 4 mit Current Constellations. Und ich denke mir so, was passiert eigentlich mit diesen Menschen in dem Moment? Die müssen ja völlig gegen die Wand laufen in dem Moment. Gegen eine Wand voller Hieroglyphen, musikalischer Hieroglyphen, wie du gerade zu Recht gesagt hast. Eine Wand voller Dissonanzen, voller anspruchsvollem Jazz, voller Können ja auch. Was mich an diesem Album fasziniert hat, weil ich ja nun so ein erfahrener Jazzhörer bin sozusagen, ist diese musikalische Gruppeninteraktion. Das ist genau das, was Nels Klein ja vorhatte. Er wollte diese Interaktion und die funktioniert richtig gut. Das hat mich sehr, sehr schwer beeindruckt. Wie man bei dieser Komplexität dieser Musik, bei diesem Jazz, das ist ja richtig anspruchsvoller, eckiger, kantiger, modern Jazz. Und wie die das da dann schaffen, das Ganze in Bahnen zu lenken, und zwar alle vier, so aufeinander einzugehen, so miteinander zu interagieren, das hat mich schwer beeindruckt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das Album ist nicht zu lang. Das ist auch immer ganz wichtig für mich. Ich werde ja nicht müde, das zu betonen. Es ist ein bemerkenswertes Dokument von Können, von einfach Können. Wir haben da ja bei Genesis auch schon des Öfteren drüber gesprochen. Wir müssen hier wieder darüber sprechen. Über dieses Können. Es gibt bei YouTube ein tolles Interview mit Nels Klein. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so alt, ist vielleicht ein Jahr alt. Genau, da gibt es das Interview ist für das letzte Album, was im letzten Jahr erschienen ist. Das ist dieses Swing-Album, was wir auch schon in diesem Jahr besprochen haben. Das ist sehr, sehr ein sehr bewegendes Interview, wo er eben darüber spricht, dass er es schade findet, dass Jim Hall nicht mehr lebt, weil er ihm das so gerne vorgespielt hätte. Das ist ein sehr, sehr spannendes und tolles Interview. Die Frage, wie das nun mit einer Rhythm-Section klingt, also wie diese beiden jetzt mit einer Rhythm-Section klingen, ist relativ einfach zu beantworten, nämlich richtig gut. Also das ist die Antwort, es klingt toll. Es ist super, es macht Spaß vor allem auch. Also wenn ihr Jazz mögt, wenn ihr in diese Welt schon eingetaucht seid, dann viel Spaß mit diesem Album. Weil ich glaube, da hat man lange gut von. Ich glaube, das wird so schnell nicht langweilig.
Nee, das kann man wirklich nicht behaupten.
Insofern bleibt mir außer einem Rent überhaupt nichts anderes übrig. Current Constellations Rent wie nur irgendwas. Ich bin total begeistert. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich mit Nels Klein noch machen soll, weil der ja auch so zauberhaft ist. Das ist ja fürchterlich. Ist ja auch so ein Pedal-Nerd. Wenn man sich mal alleine seine ganzen Interviews anguckt, wo es um diese ganzen Gitarreneffekte geht. Wie zauberhaft und wie viel Geduld er mit den Menschen hat und wie viel Zeit er sich für die Interviews nimmt. Und also wirklich, es muss ein unfassbar toller Mensch sein. Da kommt ja wieder alles zusammen, ne?
Ja, manche Leute.
Wilco, halt. Nels Klein, Jazz. Ah. Also rennt.
Rennt, ja, es rennt. Ja. Currents, Constellations, rennt.
Und wie es rennt. Und wir haben auch etwas gesehen.
Aber natürlich, wir haben The Alienist gesehen, und zwar die Pilotfolge. The Alienist ist eine US-amerikanische Krimiserie, die auf einem Roman basiert, des gleichen Namens. Im Deutschen heißt es leider, und fragt mich nicht, wer diese Idee hatte, Die Einkreisung.
Was? Also, echt?
Ja, fragt mich nicht.
Die Einkreisung?
Die Einkreisung. Naja, dieser Roman ist jedenfalls von Caleb Carr, ist auch schon ein paar Jährchen alt. Und ist nun also als Serie, oder man muss wohl sagen Miniseries, als zehnteilige Serie, abgeschlossene Serie, gedreht worden und zwar beim US-Sender TNT. Und seit April 2018 ist das Ganze dann in Deutschland bei Netflix zu sehen. Die Handlung spielt im Jahr 1896 in New York, also in einer Zeit, in der immer noch die Pferde durch die Straßen kutschieren. Und es werden eine Reihe junge männliche Prostituierte, die als Mädchen verkleidet auf der Straße arbeiten, Opfer einer Mordserie. Da haben wir dann den neu ernannten Polizeichef Theodore Roosevelt, genau den, der später mal der große Name wird. Und der möchte Korruption in seiner Behörde aufklären. Da gibt es nämlich ein paar Detectives und Polizeimenschen, die das nicht so genau nehmen mit dem Gesetz. Er heuert deshalb an bei dem ihm bekannten Psychologen Dr. Laszlo Kreisler, gespielt von Daniel Brühl. Und einem Zeitungsillustrator mit einem guten Auge, John Moore, die mitermitteln. Und auch die erste weibliche Angestellte des New York City Police Departments, nämlich Sarah Howard, die als Sekretärin arbeitet und dann quasi zum Detektiv sich selbst ernennt, hilft bei den Ermittlungen. Außerdem haben wir noch zwei jüdische Detektive, die Isaacson-Brüder, die wohl zu erwartenden Probleme haben als Juden in New York des späten 19. Jahrhunderts. Das ist alles sehr mysteriös und düster gehalten. Das hat so ein bisschen Jack the Ripper-Anklänge. Sie erwähnen den Fall auch häufiger mal. Der war ja zeitlich nur kurz davor. Und es ist auch so ein bisschen der Beginn der forensischen Wissenschaft und der Beginn der forensischen Psychologie, überhaupt der Beginn der Psychologie. Und das macht es ein bisschen spannender, denn man hat hier so eine Art, naja, ein bisschen ein Standard-Krimi, aber eben bevor diese ganzen typischen Methoden wirklich entwickelt waren, die wir heute in Krimis sehen. Die Fingerabdrücke, die Psychoprofile, die Obduktion, das war alles noch zumindest im kriminologischen Sinne in den Kinderschuhen. Das ist insofern spannend, mal darzustellen. Aber lassen wir erstmal Herrn Martinsen zu Wort kommen.
Ja, mir ist als erstes aufgefallen, dass das alles sehr düster ist, wieder mal.
Ja, ja.
Und zwar auch allgemein, also natürlich vom Thema her auch an sich so, aber es ist auch so von der Aufnahmetechnik, hätte ich bald gesagt, dass es allgemein immer eher dunkel ist. Es ist relativ wenig hell drin, ne? Spielt immer in irgendwelchen Gefängnissen oder in Häusern drin, die auch nicht besonders hell sind. Also das ist allgemein sehr gedämpft, habe ich so den Eindruck gehabt.
Ja, extrem, als wenn überall ein Schleier liegt.
Hm? Ja. Genau, das ist mir als erstes aufgefallen. Man fühlt sich relativ schnell in dieses Jahr 1896 reinversetzt. Das gelingt ihnen richtig gut. Jetzt ist natürlich auch wieder Fern des Jäckel, ne? Das ist wieder, da hat man mich natürlich mit. Das mag ich ja sehr gerne. So, ich mag die Mode. Mhm. Ich mag, wie die, ja, das ist, ach, ich weiß auch nicht. Da bin ich dann ganz schnell wieder Feuer und Flamme. So. Und ich finde die Geschichte sehr spannend. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie diese Geschichte erzählt wird. Problematisch an der ganzen Geschichte ist, dass es sich um die Pilotfolge handelt. Ich die heute erst sehen konnte, denn die Transparenz gebietet es. Wir wollten ja eigentlich heute sehen The Berlin Dogs,
Dogs of Berlin,
genau. The Dogs of Berlin. Das ist noch nicht erschienen.
Das schauen wir dann, wenn es rauskommt.
Genau, das gucken wir dann, wenn es rauskommt. Deswegen mussten wir ganz schnell umswitchen. Jetzt konnte ich nur noch die Pilotfolge sehen. Ich hätte mir so sehr gewünscht, ich hätte ein paar mehr Folgen davon sehen können, weil die Pilotfolge macht nicht, dass ich weiß, worum es, also ich weiß schon, worum es geht, klar. Aber mir fehlt dann noch so ein bisschen natürlich die Tiefe der Charaktere. Ich würde zu gerne wissen, wo die beiden Detektivzwillinge, was es ja sind, die Isaacson-Brüder, wo die dann mit ihrem jüdischen Glauben an ihre Grenzen kommen. Überhaupt, dass das Jüdische thematisiert wird, finde ich natürlich schon wieder sehr gut. Denn das zeigt, dass Juden es schon immer überall schwer hatten. Auch in New York. Das hätte ich halt gerne ein bisschen mehr, hätte ich gerne mehr drüber erfahren. Allgemein hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Background-Informationen über die Menschen erfahren, die da so, über die Charaktere halt. Das ist natürlich in der Pilotfolge nicht möglich, da brauchen die natürlich mehr Zeit. Das wird sicherlich auch alles noch kommen. Ich bin sehr gespannt, ich möchte das sehr, sehr gerne weitergucken, weil mir auch diese Stimmung so gut gefällt. Weil es eine sehr schöne Mischung aus hart und schön, wenn das irgendwie Sinn macht.
Ja, es passt in die Zeit auch, ne? Ja. Dieses harte, gediegene.
Ja. Dieses weiche, tolle, schöne der etwas besser situierten Menschen und die harte Welt der nicht so gut situierten Menschen. Das ist ein ganz schöner Gegensatz, finde ich, in dieser Pilotfolge, der da so zum Vorschein kommt. Das ist ganz gut gemacht. Mich hat diese Szene im Gefängnis sehr beeindruckt.
Oh ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Stimmt.
Mit dem Dr. Chrysler.
Ja, der dann reingeht in die Zelle. Ja. Genau. Und sich traut, mit dem Gefangenen zu sprechen, ja.
Ja, überhaupt sind die Schauspieler, das Setting ist toll. Also die Kostüme sind natürlich wieder toll. Die Mode ist ja auch so schön. Ah, ja,
ja, finde ich auch. Ich habe es auch so gerne gesehen. Genau deswegen, die Kostüme sind toll, das Setting ist toll. Die Kamera macht eine hervorragende Arbeit. Das ist zum Teil, finde ich, preisverdächtig künstlerisch schon, was die Kamera da macht. Stimmung ist toll. Es hat natürlich alles so seinen dunklen Film sozusagen über allem. Aber das ist hier total erlaubt. Das macht es mysteriös und passt in die Zeit. Und ja, du hast auch schon die hervorragenden Schauspieler angesprochen. Also ich finde gerade Daniel Brühl hat sich wirklich gemacht. Ich meine, er war noch nie ein schlechter Schauspieler, soweit ich ihn kenne. Aber macht das hier sehr gut. Und auch Dakota Fanning, heißt sie, genau. Die Sarah spielt, habe ich sehr gerne gesehen. Beide sehr zum Teil subtil, sehr fähige Schauspieler. Und überhaupt der ganze Cast passt toll zusammen. Auch die Kinder. Also ich frage mich ja bei solchen Dingen immer, wie schaffen sie es, die Dinger mit den Kindern zu drehen, ohne irgendwelche Jugendschutzgeschichten kaputt zu machen. Aber die haben auch toll gespielt. Also da sind, ich vermute mal, dass das wieder eine Reihe Schauspieler sind, die viel älter sind, als sie aussehen. Muss wohl so sein, aber da sind auch einige tolle Szenen bei. Ja, und du hast natürlich recht, die meisten Figuren sind nach der Pilotfolge noch nicht wirklich gezeichnet. Die sind noch nicht dreidimensional genug. Man weiß noch nicht viel über die. Und zum Teil ist das ja auch ein wichtiger Teil der Serie, dass gewisse Hintergrundinfos erst später rauskommen. Also gerade der Kreisler, der Psychologe, den umgibt auch irgendwie so eine Aura des Mysteriösen. Also da kommt noch einiges über ihn hinterher im Laufe der Serie heraus. Ich hatte nun das Glück, schon die Serie zu sehen und muss sagen, die Pilotfolge ist noch gar nichts. Die ist eher sogar schlecht im Vergleich zum Rest der restlichen 9 Folgen, die dann noch kommen. Und wenn wir dann nochmal reinschauen und wenn wir nochmal drüber reden wollen über die ganze Staffel, warum nicht? Also gerne. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du das so klasse findest. Hätte ich wissen müssen. Und freue mich drauf, was der Rest der Staffel noch für dich zu bieten hat. Und natürlich für die Hörerinnen und Hörer. Also The Alienist, wenn wir das noch nicht gesagt haben, eindeutig eine Sehempfehlung für alle, die diese Themen gerne mögen und die auch mit ein bisschen Schauer, Ekel klarkommen. Weil ich meine, da sind natürlich ein paar Leichen im Bild. Mhm.
Ja, stimmt. Ja, aber alles, was so von 1890 bis 1910 läuft, da bin ich zu Hause. Das ist also
sehr schön.
Auch musikalisch gerne.
Oh ja, die Musik ist auch toll. Also oder die Sound, sag ich mal, im weitesten Sinne, fand ich sehr effektiv eingesetzt.
Also ich mag die Mode, ich mag die Zeit an sich, ich mag die Musik aus dieser Zeit. Also dieses ganze Rumge-Erik Satie und dieses ganze Debussy-Gedöns und was nicht noch alles, Fauré und das ist alles schon, das passt schon alles. Carl Nielsen.
Oh ja.
Also das sind alles so, ja, doch, das Sibelius hat da ja auch schon rumkomponiert, das ist alles schön, das ist, doch, da kann ich mit umgehen. Finde ich
eine
ganz toll, die Zeit.
Ja.
So, also sie war natürlich nicht toll, aber.
Ja. Nein, natürlich nicht, vor allem nicht, wenn man kein Geld hatte, aber genau. Ja. Ja, und das ist auch wieder was, da passt natürlich das Setting New York auch sehr gut, eine Stadt, die heute noch eine riesige Kluft aufmacht zwischen den Reichen und den Armen. Mhm. Und diese Kluft ist da 1896 bei The Alienist auch eindeutig zu spüren und auch fast schon ein eigener Charakter. Also das ist ein ganz wichtiges Thema in der Serie.
Ja, also auch von mir zunächst einmal eine Empfehlung und gerne die ganze Staffel und die ganze Miniserie. Ja.
Sehr schön, das machen wir noch.
Sehr, sehr gerne. Jetzt kommt das Übliche. Denn wir kommen jetzt zu Verkostet. Das heißt, für die Menschen von Westküste FM und von Kiel FM ist die Sendung an dieser Stelle zu Ende. Für alle anderen kommen wir jetzt zu einem Sherry. Wir hatten ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon Port und jetzt geht es um den Sherry. Das ist eigentlich so das, was die meisten Menschen lieben, wenn so ein Whisky in ehemalige Sherryfässer reingefüllt wird. Wollen wir mal gucken, warum? Muss man ja mal, ne? Muss ja alles mal hier ausprobieren. Ja, was ist denn nun überhaupt Sherry? Sherry ist zunächst einmal ein spanischer verstärkter Weißwein aus Andalusien, der einem speziellen Reifeprozess unterzogen wurde, dem sogenannten Solera-Verfahren. Und das geht so, man hat alte Fässer und da ist jetzt erstmal irgendwas drin, klar, nämlich Sherry. So, wir nehmen jetzt aus diesem alten Fass etwas raus, aber nicht alles, sondern so vielleicht ein Viertel oder wie auch immer, oder ein Drittel, weiß ich. Und nehmen dann von nicht ganz so alten Fässern auch wieder ein Drittel und füllen das jetzt fehlende Drittel von den ganz alten Fässern wieder auf. Dann fehlt natürlich wieder was in den nicht ganz so alten Fässern und das wird wiederum mit noch jüngeren Fässern wieder aufgefüllt. Und so weiter und so weiter, bis am Ende dann das neue Fass steht, ganz oben, was dann natürlich noch was neu ist und zum ersten Mal befüllt wird. Und irgendwann sind natürlich die Fässer zu alt und dann kommen die, die dann in der Reihenfolge die nächstältesten sind, werden dann zu den ältesten und so weiter und so fort. Aber das Prinzip ist halt, dass nicht alles aus dem ältesten Fass rausgenommen wird, sondern nur ein Teil davon. Und der dann wieder aufgefüllt wird mit dem von den nächstältesten Fässern und so weiter. Das ist das Solera-Verfahren. So funktioniert Sherry. Und da gibt es ganz viele Bodegas, die da so in diesem Andalusien und vor allem natürlich in Jerez sind Und dieser Begriff Sherry, der rührt wiederum vom maorischen Namen Sherish für den heutigen Ort Jerez de la Frontera her. Und Sherry wurde bekannt durch die englischen Menschen oder die britischen Menschen im 18. und 19. Jahrhundert, die durch englische Handelshäuser eben weltweit bekannt gemacht wurde. Dieses Getränk wurde halt durch die englischen Handelshäuser weltweit bekannt gemacht. So, wir haben es hier mit einem Sherry zu tun von einer Bodega, die im Jahre 1968 gegründet wurde. Sie heißt BM Lagos, das steht wohl für Benitez Mateos Lagos und liegt, wie sollte es anders sein, in Jerez. Mehr konnte ich nicht rausfinden. Es ist halt Bodega Lidl. Hm? Also das ist ein Lidl-Sherry, ganz einfach. So, und die Farbe, das ist eben dieses Verfahren, da sieht man schon, das ist dunkler Bernstein, nicht, Frau Windhorst? Oder?
Eindeutig dunkler Bernstein, dunkelroter Bernstein.
Ja, wie das nun mit dieser Filterei und Färberei ist, also gefärbt wird er nicht sein, das ist, halte ich für sehr utopisch. Und wie das mit dem Filtern ist, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Er hat 15 Alkoholvolumenprozente, das sei an dieser Stelle noch erwähnt, das heißt Tio Nico. So, und dann verriechen wir mal, oder?
Ja, sehr gerne.
Oh. Ja, ja.
Du machst mich süß, ne? So traubig.
Das ist ja ganz anders als das. Oh, da bin ich aber. Das gefällt mir auf Anhieb schon mal, also muss ich ehrlich zugeben, besser als der Port.
Ja. Also ich kann nicht glauben, dass es lecker riecht.
Oh, da sind aber viele Früchte drin. Da ist ja Rosine, Pflaume, das ist ja alles das, was man im Whisky hat. Ganz reife Äpfel, Zimt, Vanille.
Puh, was du da alles riechst, meine Güte. Ja doch, aber Zimt, Vanille, ja, das passt.
Ah, daher kommt das alles. Guck mal, da sind wir doch mit unserem wissenschaftlichen Zugang hier mal, unserem völlig unwissenschaftlichen Zugang. Ist ja alles für den Dackel, ne?
Alles.
Alles für den Club und so. Oh, das gefällt mir richtig gut. Da rieche ich viele leckere Sachen. Rosinen, Trauben. Da habe ich einen Spaß dran.
Sehr schön. Und das von einem Lidl-Sherry.
Ja, ich hatte bis jetzt, den einzigen Sherry, den ich in den letzten Jahren so hatte, war ein Fino. Von einem norwegischen Menschen, der in Jerez eben auch eine Bodega hat. Und der Fino war sehr interessant, der war sehr spannend, den hätte ich gerne nochmal in dieser Sendung probiert. Der ist nämlich sauer und salzig.
Das ist ja spannend.
Das ist total spannend. Das ist einer der Erlebnisse, die ich nie vergessen werde. Als ich den das erste Mal probiert habe, dachte ich so, what the? Also das fand ich toll. Also was hat man so selten? Ja. So ein tolles Erlebnis. Und dieser hier ist ja eher so medium dry. Also das ist natürlich ein Oloroso in dem Fall und kein Fino. Was da nun, fragt mich nicht. Es ist entweder ein anderes Verfahren oder eine andere Traube, ich weiß jetzt auch nicht.
Bestimmt Traube.
Ja, ja.
Ja, ja.
Wenn man so einen hochwertigen Sherry trinkt, dann ist der bestimmt auch nochmal besser.
Ja, bestimmt.
Aber ich muss sagen, daran kann ich mich gewöhnen. Das ist lecker. Der ist auch nicht so typisch Wein.
Nee, gar nicht. Das ist wahr.
Was sagt man denn in Spanien?
Gute Frage. Moment.
Ich habe ja nie Spanisch gehabt. Ich weiß das ja alles nicht.
Ja, ich hatte das 3 Jahre, aber du, das ist alles weg.
Hättest du das mal lieber nicht erwähnt?
Nee, ist nichts mehr hängen geblieben. Also, alles weg. Ein bisschen was verstehe ich noch, aber sprechen, meine Güte, habe ich nie. Und in der Dingens. Man sagt wohl Salus. Na gut.
Was sagt man? Salus?
Salut, ja.
Salut.
Dieses D am Ende oder in Wörtern im Spanischen ist ja immer so ein bisschen schwierig. Und mit Zunge zwischen den Zähnen und so, aber ja.
Okay.
Dann
probieren wir mal, oder?
Machen wir mal. Salut.
Salut.
Schmeckt mild. Aber immer noch sehr süß, lecker. traubig, rosinig.
Oh. Oh ja, Traube.
Also wieder gleichzeitig so mild und trotzdem so viel, so komplexer, als ich dachte.
Oh. Ach, das ist ja was für mich. Das ist ja für den Sommer toll. Meine Güte, ist der fruchtig. Das erklärt jetzt wirklich einiges. Daher kommt das alles.
Ein bisschen Säure. Ich habe das ja sehr zum Ende hin ein bisschen sauer. Aber das ja, mit der Fruchtigkeit passt es ja gut zusammen.
Aber fast alles, was man so in der Nase auch hat. So ein bisschen vielleicht sogar Honig. Oh, das gefällt mir gut. Oh, wie stark der Zimt auch ist. Oh, das ist ja was für mich. Dafür kann ich mich begeistern. Wieso trinken die Leute denn keinen Sherry?
Tja, das war eine Frage für die Hörerinnen und Hörer.
Geh hier hin und trinke Sherry.
Genau, ab zu Lidl.
Es ist gut für uns alle.
Investiert mal 6 Euro oder so in eine Flasche Sherry und dann ab dafür. Bei 15% kann man nicht viel falsch machen.
Ja, genau. Erzählt uns mal, was ihr davon haltet. Würde mich echt brennend interessieren. Ich finde den wirklich richtig lecker. Ich bin echt kein Weinexperte in dem Sinne. Ich habe früher als junger Mensch relativ gerne Wein getrunken oder sehr gerne Wein getrunken, so wie heute Whisky. Und kannte mich dementsprechend so ein ganz klein bisschen aus. Aber in dieser Sherry-Welt kenne ich mich halt überhaupt nicht aus. Bis jetzt. Ich glaube, das muss ich mal ändern. Oder?
Also ja, wenn da noch mehr geht und wenn ich dann höre, sauer und salzig, dann sollte man da vielleicht noch ein paar probieren.
Ja, unbedingt. Frau Windows, da ist ganz viel Pflaume auch drin. Ich bin ganz begeistert.
Ah, sehr gut. Ich mag ihn aber auch sehr gerne. Also es schmeckt echt, echt gut.
Oh, der ist lecker. Der schmeckt auch ganz, also gar nicht so wie so ein Wein. Also schon, aber irgendwie auch nicht. Übrigens, interessanterweise hat der sogar einen Korken. Also so ein Whisky-Korken, also, ne? Also kein Schraubverschluss. Nee. Ich muss ehrlich zugeben, der schmeckt mir wesentlich besser als der Port. Vorletzten Mal. Ich habe dem Port, glaube ich, 4 Punkte gegeben oder 3 oder 4, ich weiß es gar nicht.
Ja, ich glaube, du 4, ich 5, kann das sein?
Kann sein, ja, irgendwie sowas, ja. Diesem hier würde ich jetzt natürlich im Prinzip gerne 5 Punkte geben, aber ich bin mir ganz sicher, dass es noch wesentlich bessere Sherrys gibt. Deswegen bleibe ich mal bei 4, obwohl die 4 hier sind sehr stark, also die sind wirklich stark.
Ja, ich gebe auch auf jeden Fall 4 Punkte. Das ist ein sehr, sehr leckerer. Also Preis-Leistungs-Verhältnis kriegt dann eine 7 von 7.
Ja, nur echt.
Eindeutig. Aber ja, stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass da noch einiges geht. Also wenn Sherry so komplex sein dürfen, schon für den Preis, dann ist da noch einiges nach oben drin.
Glaube ich auch. Das ist ein fantastisches Getränk. Warum wird das so wenig beachtet? Warum hat das so ein schlechtes Image?
Ja, das Image ist, alte Damen trinken Sherry, ne?
Ja, und spielen Bridge dabei.
Genau.
Ja, aber selbst wenn. Was haben die Menschen denn immer?
Ja, ist egal, passt auch zu uns irgendwie. Also wer uns hört, der mag auch Sherry trinken.
Ja, oder? Ja, okay. Stimmt. Stimmt so. Eigentlich.
Ja.
Stellst du dir unsere Hörer so vor, mit so Echtholztischen und Rüschendeckchen?
wenn sie die nicht haben, dann sind sie doch zumindest Sympathisanten.
Ja, ne? Ja. Ja, wir sind ja sowieso die Rüschendecke der Podcast, finde ich.
Die Rüschendecke. Das stimmt.
Ne? Ja. Ja. Nussbaum rustikal sind wir. Irgendwie
Nussbaum,
sowas. Oder oh Gott. Nee, wie heißt das denn? Das Chesterfield unter den Podcasts, genau. Something like that. Ja, also 4 Punkte von Frau Winterhorst und 4 Punkte von mir für diesen Sherry von Lidl. Tio Nico heißt er, hat 15 Alkoholvolumenprozente. Ja, das war die letzte Sendung vor der langen Pause. Ich möchte nochmal nicht unerwähnt lassen, dass für Kiel FM und das Internet dieses zunächst einmal die letzte Sendung für die nächsten 3 Wochen sein wird und für die Menschen, von Westküste FM werden wir 3 ältere Folgen ausstrahlen. Ihr seid also weiterhin versorgt, ihr müsst nicht auf uns verzichten. Und die Leute im Internet können ja die alten Folgen nochmal von vorne hören, oder ich weiß es nicht.
Eben, die können ja sowieso alles hören, was sie wollen.
Genau, die können
sich
sowieso alles hören.
Durchklicken und überhaupt.
Genau, so ist das. Ja, wir möchten natürlich nicht versäumen, uns bei euch zu bedanken für das, was ihr immer alles so macht. Ob ihr uns bei iTunes besternt, ob ihr uns in irgendeiner Form monetär unterstützt oder ob ihr uns einfach nur hört, ihr macht die Sendung zu dem, was sie ist. Kommentiert gerne bei Facebook, bei Twitter, auf unserem Blog. Macht das gerne. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Gar keine Frage. Und wir haben natürlich trotz der Pause, nach eben dieser Pause, auch Themen.
Natürlich. Im Ende Juni hört ihr von uns oder zeitsouverän, wann immer ihr wollt. Bin ich nicht da?
Doch. Okay. Wo ist das Buch? Was hast du da stehen als Buch?
Mara Pfeiffer?
Ja, sehr gut.
Okay. Also, nach der 3-wöchigen Pause, also nach der schönen Sommerpause, die ihr gefälligst mit Cocktail auf dem Sonnendeck genießt, haben wir gelesen Im Schatten der Arena von Mara Pfeiffer. Gehört haben wir das Album 5 von Tony Banks mit dem Czech National Symphony Orchestra unter Nick Ingman. Und gesehen haben wir eine ZDF-Zeit-Doku, nämlich Deutschland 2018, Wo lebt es sich am besten? Für alle, die uns im Internet hören, haben wir dann außerdem was Spannendes, nämlich einen isländischen Whisky, Floki.
Mhm.
Davon werden wir noch ein paar Varianten probieren. Und der erste wird uns nach der Pause in die Gläser schlüpfen.
So ist es. Macht es gut in dieser Zeit. Habt Spaß. Genießt das schöne Wetter. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.